Ja, manchmal wir beten für diese Anliegen und wir denken an diese großen Situationen oder großen Herausforderungen. Aber dann gehen wir Montag und es ist vielleicht eine normale Herausforderung. Es waren Ferien gewesen, die Kinder, für die haben wir schon gebetet. Einige Erwachsene haben auch Urlaub gemacht und jetzt fängt für alle dann wieder Arbeit, Schule, Ausbildung an. Und haben wir gedacht, wie hat Gott sich das eigentlich gedacht? Und ich wollte gerade diesen Sommer dazu nutzen, ein paar Themen anzusprechen, um einfach auch zu zeigen, Gott gibt ganz konkrete Anweisungen für unser Leben. Ja, er möchte, dass wir errettet werden aus seiner Gnade. Und er möchte, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Aber er gibt auch Anweisungen und sagt, so soll dann ein Wandel mit ihm auch aussehen. Und deswegen auch heute in Bezug auf Arbeit. Einige sehen Arbeit als notwendiges Übel, damit ich mir den nächsten Urlaub leisten kann oder meine Hobbys finanzieren kann. Andere sehen die Arbeit als Sinn und Zweck ihrer Existenz. Ich bin Handwerker, ich bin Abteilungsleiter, ich bin Arzt, ich bin wer weiß was. Und die Herausforderung ist, die biblische Ausgewogenheit darzulegen. Sozusagen eine biblische Work-Life-Balance. Das wird dadurch erschwert, dass wir alle dazu tendieren, das, was uns besonders wichtig ist, herauszufinden und zu sagen, ja siehst du, die Bibel sagt das auch. Aber die wichtige Herangehensweise an die Schrift ist nicht, lass mich finden, was ich gerne möchte, dass Gott sagt, sondern lass mich auf das hören, was Gott in seiner Gesamtheit sagt und dann daraus lernen. Und deswegen möchte ich 4 Lektionen über Arbeit, dass wir die heute betrachten. Zuerst, Gottes Absicht für uns ist, dass wir arbeiten. Schon im Paradies, in 1. Mose 2, gab Gott Adam einen Auftrag und sagt, ich möchte, dass du diese Tiere alle benennst. Ich möchte, dass du dich um diesen Garten kümmerst. Das heißt, Arbeit ist nicht Teil des Fluches. Arbeit gab es schon vor dem Fluch. Und Arbeit wird es auch im Himmel geben. Überrascht einige, die denken irgendwie so, ja, das ist irgendwie nur so ein Herumschwirren in irgendwelchen Herrlichkeiten. Aber er sagt, dass die Erträge der Nationen werden hereingebracht werden. Das ist dann hauptsächlich fürs 1000-jährige Reich. Eine genaue Beschreibung für die Ewigkeit ist nur in Ansätzen dort, aber ich denke, dort wird das ähnlich weitergehen. Also, Arbeit ist nicht das Resultat von Sünde, aber wegen der Sünde fällt die Arbeit schwer. Das ist, was Gott dann auch als Konsequenz des Sündenfalls beschrieben hat und gesagt hat, zur Frau zu sagen, in Schmerzen wirst du Kinder gebären und dann zu dem Mann zu sagen, im Schweiße deines Angesichts wirst du den Boden bearbeiten. Damit will Gott nicht sagen, dass er jetzt körperlich anstrengende Arbeit mehr schätzt als andere Arbeit. Aber ich glaube, wir alle, egal was du jetzt arbeitest, ob du eher am Schreibtisch arbeitest oder eher mit deinen Händen viel arbeitest, ich glaube, wir können alle bestätigen, am Ende des Tages sind wir erschöpft. Und Ermüdung ist nicht schlecht, denn sie erinnert uns an unsere eigenen Grenzen. Ja? Und Gott hat uns absichtlich nicht einfach nur als Maschinen konzipiert, ja, die dann einmal an Strom gehängt werden und dann sind sie wieder geladen und dann können sie wieder neu arbeiten. Weil ja, er möchte, dass wir arbeiten, aber das ist nicht alles. Und er beschreibt auch in der Schrift eine ganze Bandbreite an Berufen, dass wir auch dort sehen können, es kommt nicht darauf an, was ich mache, Gott kann und möchte jeden gebrauchen. Und ein wesentlicher Aspekt der Arbeit ist, für die Bedürfnisse unserer eigenen und die der Familie zu sorgen. 1. Timotheus 5, Vers 8 sagt, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Okay? Heißt, er sagt hier, wir können den Glauben verleugnen, nicht nur, indem wir nicht zum Glauben stehen oder indem wir sagen, ach Gott, kenne ich gar nicht, sondern wenn ich die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, nicht wahrnehme, sie mich ihrer verweigere, dann leugne ich mein Vertrauen Gott gegenüber. Er hat gesagt, ich soll es tun, ich tue es nicht, ich verleugne ihn. Aber vielleicht sitzt du hier und sagst, naja, mich betrifft das nicht. Ich bin mittlerweile in Rente oder es betrifft mich noch nicht, ich gehe zur Schule. Unsere Aufgabe besteht nicht nur darin, Geld zu verdienen, sondern dem Herrn zu dienen. In Matthäus 9 beschreibt Jesus das und sagte, schaut euch die Felder an. Und damit meint er nicht nur die Getreidefelder, sondern sagt, die Arbeiter sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in sein Feld. Ja, so wir können für den Herrn eine Arbeit nachgehen, die dann auch für uns und unseren Haushalt, unsere Familien sorgt, aber eben auch anderen Aufgaben, wie Gott sie gibt, nachgehen. Klar, einige Arbeiten sind altersabhängig, aber wir können andere Aufgaben wahrnehmen, unabhängig vom Alter. Ich hatte eben schon eine Stelle aus 1. Timotheus 5 und ich habe dann noch eine weitere, wenn du das aufschlagen möchtest. 1. Timotheus 5, die Verse 5 und 6, also kurz vor diesem Zitat hier. Da geht er auf Witwen ein, die eben auch dann schon älter sind. Und er sagt, 5 und 6, 1. Timotheus 5, die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, die hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Gebeten Nacht und Tag, die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Ich glaube, unsere Gesellschaft heute hat es genau umgedreht. Ja? Das Ziel ist, im Alter möglichst noch viel zu erleben und die Üppigkeit zu genießen, dass du vorher irgendwie investiert hast. Aber er sagte, ja, die machen eigentlich nichts mehr. Er sagt, die leben, aber geistlich ist da nicht mehr viel da. Aber die auf Gott hofft und verharrt in Gebeten Nacht und Tag, die arbeitet, auch wenn es vielleicht nicht mehr in der gleichen körperlichen Form ist. Und so gab es auch schon im Alten Testament beim Tempeldienst und so gab es teilweise Altersbeschränkungen. Aber dann kommt, wenn man dieses hört, dann immer der Einwand, ja, aber was ist mit denen, die keine Arbeit finden? Jesus lehrt an verschiedenen Stellen, dass wir dafür verantwortlich sind, uns zur Verfügung zu stellen. In Matthäus 20 erzählt er ein Gleichnis, wo ein Arbeitgeber hinkommt und sagt, hey, ich brauche ein paar Leute, die ich anstellen kann, die in meinen Weinstock gehen können und arbeiten. Und er findet einige und schickt sie los. Und kommt 3 Stunden später und findet andere. Und nochmal nach der elften Stunde, fast am Ende des Tages, immer wieder. Und er schickt sie erneut hin und lässt sie arbeiten gehen. Sie waren dort geblieben. Sie sind nicht nach dem ersten Mal gesagt, heute bin ich nicht ausgesucht worden, ich lege mich wieder ins Bett. Sondern Jesus gebraucht dieses zu sagen, stell dich zur Verfügung, sei bereit zu tun das zu investieren. Heißt das, ich muss jede Stelle annehmen? Nicht zwingend, aber wenn du 1. Timotheus 5 aufgeschlagen hast, da ist noch ein Aspekt darauf, der erwähnt wird, ab Vers 13. Da heißt es, zugleich aber lernen sie auch müßig in den Häusern umherzulaufen. Nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht geziemt. Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Denn schon haben einige sich abgewandt dem Satan nach. Ja. Er sagte, nicht, dass man muss jetzt unbedingt alles annehmen, egal was das jetzt irgendwie ist, aber er zeigt auch die Gefahren auf, wenn ich nichts tue, wenn ich einfach müßig herumsitze. Man tendiert dazu, dann über alles Mögliche zu reden und das ist mit Gefahren verbunden. Und dann noch ein Einwand, was ist mit denen, die nicht arbeiten können? Die einfach körperlich, geistig nicht in der Verfassung sind, dass sie arbeiten können. Nun, Jesus ist auch solchen begegnet. Immer wieder lesen wir von Bettlern, denen er begegnet ist, Invaliden, die er dann geheilt hat, aber die erst mal dort saßen. Und wie ist Jesus mit ihnen umgegangen? Ich habe schon gesagt, teilweise hat er sie geheilt, aber es war nie eine Kritik zu sagen, ja, du bist unbrauchbar. Ja? Sondern er ist zu ihnen hingegangen und hat ihnen geholfen, aber ihnen auch geholfen, dass sie dann wieder was tun konnten. So, da war kein Vorwurf mit verbunden, aber gleichzeitig eine Unterstützung, so zu helfen, dass sie möglichst etwas machen können, wenn es vielleicht auch nicht zu dem gleichen Ausmaß ist, wie jemand anders das tun könnte. So, Gottes klare Anweisung, die ganze Schrift hindurch, ist, dass wir arbeiten, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass wir unserer Arbeit nachgehen und dass es nicht jeder muss jetzt irgendwie studieren oder jeder muss irgendwie einen Bürojob haben. Es gibt unterschiedliche Arten. Die meisten in der Schrift waren landwirtschaftlich angestellt und Gott hat sie gebraucht. Das ist die eine Seite. Und manchmal sind die, die besonders beruflich vorankommen, die schauen dann darauf und sagen, siehst du, jeder soll so sein. Aber Gegenstück dazu, Gott sorgt auch für ausreichend Erholung. Gottes Absicht ist nicht, dass wir uns einfach nur abrackern. Nachdem der Herr die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, gibt er ihnen die 10 Gebote. Und eines dieser Gebote, das also direkt quasi, ich habe euch aus Ägypten geführt, ich bin der Herr, euer Gott, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Und dann, bevor er eigentlich zu den anderen Anweisungen kommt, wie wir miteinander umgehen, gibt er das Sabbatgebot. Da heißt es, 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, dein Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Also Gott gibt dort die konkrete Anweisung und sagt, ich möchte, dass ihr arbeitet, aber ich möchte, dass ihr einen Tag in der Woche frei nehmt. Und zwar nicht nur für dich, sondern für alle, damit sie sich entsprechend erholen können. Die waren 400 Jahre in Sklaverei gewesen, die hatten keinen einzigen freien Tag gehabt. Ja? Und Gott sagt, ich hole euch hier raus. Und manche Leute denken zu sagen, ja, und dann gibt er ihnen das Gesetz und das ist so beschwerlich. Aber die erste richtige Anweisung nach der Anbetung, die er ihnen gibt, ist zu sagen, ich möchte, dass ihr daran denkt, auch freizunehmen. Und auch in den jüdischen Jahresablauf streute er Feste ein, an denen Arbeit, wie hier auch wirklich, verboten war. Ja. Heißt, Arbeit ist wichtig, aber die Arbeit darf uns auch nicht davon abhalten, Gottes Einladung anzunehmen. Und das sage ich in Bezug auf Lukas Kapitel 14. Wenn du das mit aufschlagen möchtest, ist wieder ein Gleichnis, das Jesus erzählt in Lukas 14 ab Vers 15. Und da hat jemand zu Jesus gesprochen und sagte, es wäre doch glückselig, Ende Vers 15, wer essen wird im Reich Gottes. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis und sagt, ja, da war jemand, der hatte eine Einladung zu einem Festmahl gemacht und hatte die Einladung verschickt und sie dann gebeten zu kommen. Und der Erste sagte, ich habe gerade ein Feld gekauft und ich muss das erstmal besehen. Ich kann nicht kommen. Ich habe Arbeit zu tun. Ich kann nicht kommen. Und der Nächste auch sagen, ja, ich habe Ochsen gekauft, die brauche ich für meine Arbeit. Gleich, weiß gar nicht mehr, ich habe jetzt nicht genau nachgelesen, wie viele es waren, aber eine ganze Anzahl. Ja, und ich muss mich darum erstmal kümmern. Ich kann nicht. Und Jesus sagt am Ende, die haben alle Ausreden, aber keiner von ihnen wird zum Fest kommen. Weil ihr Fokus so sehr darauf war, was vermutlich mehr eine Ausrede als eine tatsächliche, ich hätte nicht kommen können. Aber ihnen war es wichtiger, Geld zu verdienen, als dieser Einladung zu folgen. Und Gott sagt, kein Geld der Welt wird dich in Gottes Reich bringen. Wir müssen seiner Einladung folgen. Er sagt, komm zu mir. Und das kannst du dir nicht erkaufen, das musst du dir nicht erkaufen. Er möchte es uns schenken. Und deswegen gibt er auch dieses Gleichgewicht. Das heißt, wie stellt Gott sich das dann vor? Gottes Idealvorstellung ist nicht eine gewinnbringende Wirtschaft, sondern eine gottesfürchtige Gesellschaft. Sein Ziel ist nicht primär Wachstum im Sinne von mehr zu haben, sondern geistliches Wachstum, dass wir ihm näher kommen. Eine Belegstelle vielleicht dafür in 5. Mose, Kapitel 24. Da hat er Anweisungen gegeben, wie es denn im Land sein soll, wenn die Israeliten dann ihr Land einnehmen, das er ihnen verheißen hat, in 5. Mose 24 und Vers 17 und 18, dort heißt es: Du sollst das Recht eines Fremden und einer Waisen nicht beugen, und das Kleid einer Witwe sollst du nicht pfänden. Und du sollst daran denken, dass du Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Darum befehle ich dir, dieses Wort zu befolgen. Er gibt mehrere andere Anweisungen, nicht komplett abzuernten, nicht nochmal nachzugehen, sondern auch was für andere übrig zu lassen. Ja, das heißt, Gott misst den Menschen nicht an seiner Produktivität, sondern an seinem, ich habe es jetzt mal so genannt, an seinem Vertrauen in den Produzenten. Er misst unseren Wert nicht daran, wie viel kann ich schaffen. Weil er hat alles geschaffen durch ein Wort von seinem Mund. Ja? Egal, was wir tun, egal, wie viel du schaffst, Gott wird nicht irgendwie beeindruckt sein und sagen, konnte mir nicht vorstellen, dass ein Mensch so viel schaffen kann. Ja? Er möchte, dass wir unseren Auftrag erfüllen, aber er möchte auch, dass wir ihm vertrauen und Produzent in dem Sinne von Gott als der, der uns geschaffen hat. Ja? Dass wir ihm vertrauen, zu sagen, Gott, ich tue das, was du sagst, ich gehe meiner Arbeit nach, aber ich ruhe auch an dem Tag, selbst wenn ich dafür vielleicht extra Lohn bekommen könnte und einen Sonderaufschlag für Feiertagarbeit kriegen würde oder so. Aber ich vertraue darauf, wenn ich das mache und so lebe, wie du sagst, dass du für mich sorgst und dass es besser für mich ist. Und das macht keinen Sinn, wenn es nur um Leistung geht. Aber Gott, geht es nicht um deinen Erfolg, sondern um deine Nachfolge. Geht ihm nicht darum, dass wir möglichst viel für uns konsumieren können. Das, was wir am Anfang gesagt haben, ne, einige leben dafür, sich möglichst viel leisten zu können. Das ist nicht Gottes Ziel für unser Leben. Nun, es ist nicht schlecht, wenn man etwas verdient hat und das dann auch sich einen Urlaub leisten kann. Aber der Herr ruft immer wieder, komm und folge mir nach. Nicht komm und zeige mir deine Erfolge. Komm und zeige mir, wie viel du vollbracht hast. Nicht eine Person wird im Himmel sein und zeigen und sagen, Gott, schau mal, was ich alles gemacht habe. Schau die Häuser, die ich gebaut habe. Schau die Autos, die ich gekauft habe. Schau die Fahrten, die ich gemacht habe. Aber einige, da wird der Herr zusammenrufen und sagt, komm mal her, ich möchte dir was zeigen. Du siehst diese Leute hier, die heute hier sind, weil du ein Zeugnis gewesen bist. Sind andere zum Glauben gekommen. Er sagt, investiere nicht in das, was vergänglich ist, in das Irdische. Nicht, du darfst nicht ein bisschen Geld beiseite legen und das auch fürs Wohlergehen gebrauchen. Aber er sagte, sammelt euch Schätze im Himmel. Wie mache ich das? Nicht, indem ich irgendwelche Goldbarren in eine Rakete schicke, sondern indem ich in das investiere, was für Ewigkeit bleibt. In die Seelen, die eine Entscheidung treffen, wo sie die Ewigkeit verbringen werden. Nun, vielleicht sagen einige, ja, ist ja gut und schön, aber wenn ich mich so zur Verfügung stelle und wenn ich bereit bin zu arbeiten, das wird doch immer ausgenutzt. Wusstest du, dass Gott genau dieses Argument vorweggenommen hat? Jakobus 5, Vers 4, da steht es schon drin. In Jakobus, letztes Kapitel, Jakobus 5, Vers 4, da heißt es über Arbeitgeber: Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter. Das heißt, sie haben Leute angestellt und sie nicht ausbezahlt. Die eure Felder geschnitten haben, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaot gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Und sagt, ich habe das gesehen. Und es ruft zu mir. Und seine Aufforderung an denen, die das passiert ist, in Vers 7 ist, habt Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Und dann wird er auch dort für Gerechtigkeit sorgen. Wer nur nach Reichtum strebt, wird keine Ruhe finden. Aber wer ruhig seine Arbeit tut, findet Erholung. Das kommt nicht von mir, das kommt von König Salomo. Der hat es so formuliert, Prediger 5, Vers 11. Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er wenig oder viel isst. Aber der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen. Er macht sich ständig Sorgen, was passiert und wer will mir das vielleicht wieder wegnehmen. Und Gott sagt, tue getreu den Auftrag, den ich dir gegeben habe. Vertraue mir, dass ich für dich sorge und du wirst Ruhe finden. Du wirst Frieden haben in dem Wissen, der Herr sorgt für mich. Also Auftrag, arbeite, gleichzeitig, du brauchst auch diese Erholung. Drittens, Ungehorsam bringt Folgen. Und wir haben den Ernst in unserer Bibellese in 2. Thessalonicher 3 schon betrachtet. Er sagte, wer dieser Anweisung nicht befolgt und sich weigert zu arbeiten, der soll auch nicht essen. Und das ist nicht nur einfach eine Empfehlung, sondern ein Befehl, so ein Verhalten nicht durchgehen zu lassen. Und gerade das Buch Sprüche warnt immer wieder vor den Folgen der Faulheit. Ich gebe zwei Beispiele, Sprüche 19 und 20, also jeweils ein Vers daraus. In Sprüche 19, den Vers 15, da heißt es, Sprüche 19, 15, Faulheit versenkt in tiefen Schlaf, und eine lässige Seele muss hungern. Und im nächsten Kapitel, Kapitel 20, Vers 4, im Winter pflügt der Faule nicht, sucht er zur Erntezeit, dann ist nichts da. So, es gibt immer wieder diese Warnung und ein bisschen ausführlichere in Kapitel 24, ich nehme jetzt nicht die Zeit, das zu lesen, aber da beschreibt er und sagt, ich ging vorbei am Feld eines Faulen und es war alles überwuchert. Und das Einzige, was von einem Faulen bleibt, ist die Lektion an die Nachwelt. Mach's nicht so wie ich. Da bleibt kein Name hängen. Also, ne, wenn jemand sagt, wir haben natürlich immer nur wenige Personen, die aus einer Generation irgendwie in Erinnerung bleiben. Aber ich kenne nicht eine Person, die dafür bekannt ist, zu sagen, mein Lebensmotto und Erfolg ist, ich habe täglich 12 Stunden geschlafen und habe mir es dann gut gehen lassen, habe dann nochmal 4 Stunden fürs Essen verbraucht und dann nebenbei ein bisschen spazieren gegangen. Vielleicht kennen wir Personen, die das tun, aber keine solche Person bleibt in Erinnerung für dieses. Und er sagte, so ist das hier eben auch. Und wir kennen es auch, dass wir nie um Ausreden verlegen sind. Wenn du dich erinnern kannst, Hans, am Anfang des Sommers hatten wir das Sommerfest und Will hatte da die Andacht gebracht von dem Mann, der sagte, aber da ist ein Löwe auf dem Marktplatz. Ich kann doch nicht raus. Ja. Nee, wir können immer an irgendwelche Ausreden denken. Aber Gott sucht nicht nach einer Klärung oder Entschuldigung, sondern nach Gehorsam. Er lässt zu König Saul sagen, durch Samuel, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Ja, Gott möchte viel lieber, dass wir seine Anweisung umsetzen, dass wir ihm vertrauen, dass wir danach leben, nicht, dass wir irgendwelche Entschuldigungen finden. Und eben, wer sich weigert, das zu tun, wird die Konsequenzen ernten, wie wir das eben in Sprüche schon gesehen haben. Und auch, es ist nicht die Aufgabe der Gemeinde oder des Staates, Arbeitsunwillige zu versorgen. Ich möchte es nochmal so sagen, wenn wir die Folgen abfedern, verhindern wir den Lerneffekt. Ja, Gott möchte das manchmal auch als Motivation gebrauchen. Wenn du Sprüche aufgeschlagen hattest, kann ich noch einen Spruch vorlesen, Sprüche 16, Vers 26. Da hat Gott schon dieses Prinzip gegeben, das ist Kapitel 16, Vers 26. Der Hunger des Arbeiters arbeitet für ihn, denn sein Mund spornt ihn an. Ey, wenn ich nicht arbeite, kriege ich nichts zu essen. Ich habe Hunger, ich sollte mir eine Arbeit suchen. Ja, und er gebraucht dieses als Motivation. Und vielleicht haben wir auf das eine oder andere nicht so sehr Lust, aber zu sagen, okay, Gott, du hast, dein Auftrag war nicht, Adam, wenn du dich danach fühlst, dann wäre es nett, wenn du dich mal um den Garten kümmerst. Er hat auch nicht gesagt, naja, wenn du eine schöne Arbeit gefunden hast, die zu deinen Verhältnissen passt und die dich nicht überanstrengt, dann solltest du dieser nachgehen. Meine Frau und ich waren im Sommer auf einem Campingplatz für eine Woche und da hatten wir argumentiert mit der Besitzerin dieses Campingplatzes und sie sagte, naja, wenn jemand 3 Jahre lang noch nicht so den richtigen Platz gefunden hat, wo er arbeiten möchte, dann sollen sie halt durch die Weltreise machen, was sie wollen und irgendwie sollen andere dann für sie sorgen. Das ist einfach Teil des Reifeprozesses. Ja, war nicht aus der Schrift. Ja, man sagt, nee, das ist hier die Verantwortung, die ich euch gegeben habe. Und Ungehorsam bringt Folgen. Und Gott möchte auch diese Folgen gebrauchen, zu sagen, hey, ich bringe dich zurück auf den Weg, den ich möchte, dass du gehst. Deswegen, Umkehrschluss, befolge Gottes Anweisung. Ja, zum einen sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und sonst etwas beinhaltet alles andere. Ja, beinhaltet Arbeit, beinhaltet Schlaf. Egal, was ich tue, ich soll daran denken, kann ich dieses zur Ehre Gottes tun? Und einfach in diesem Bewusstsein, mit all dem, was mir aufgegeben ist, sei es, dass die Schule wieder anfängt, sei es, dass ich ein Studium habe, sei es, dass ich eine Ausbildung habe, sei es, dass ich zu Hause für den Haushalt sorge, was auch immer meine Aufgabe, mein Auftrag im Moment ist, dass ich diesen als Verwalter treu erfülle. In 1. Petrus 4 heißt es folgendermaßen, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir sind Verwalter und wir sollen das dementsprechend erfüllen. Dann bekommt Gott die Ehre und er sagt, ja, wir sehen das häufig bei denen, die verkündigen, die reden, ja, die reden Gottes Wort, klar, das ist dann zu Gottes Ehre. Aber sagt auch, wenn jemand dient. Und das ist nicht nur, wenn jemand einem Bruder oder einer Schwester in der Gemeinde dient, sondern wenn jemand eine Dienstleistung vollbringt, egal in welcher Form. Auch wenn die anderen das vielleicht nicht unbedingt sehen, als das ist Gottesdienst. Er sagt, er tue es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Gott, ich muss morgen wieder zur Arbeit, ich brauche deine Kraft. Ich muss morgen wieder den Haushalt werfen, ich brauche deine Kraft. Ich schaffe das nicht ohne dich. Gib mir die Weisheit und gib mir die Kraft, die ich dafür nötig habe. Und dann tue ich es als treuer Verwalter. Und Gott bekommt die Ehre dafür. Gott gibt uns verschiedene Aufgaben, wir müssen dann uns nicht miteinander vergleichen und die dazugehörige Ausrüstung. Wir haben heute schon die Anspielung gehabt auf das Gleichnis mit den Talenten. wo der Herr davor warnt und sagt, einige hatten mehr, andere weniger. Die, die es eingesetzt haben, die haben alle Lob empfangen. Bis auf den, der es vergraben hat. Und gesagt, ich mache nichts damit. Ist mir zu riskant. Ich könnte ja was verkehrt machen. Aber das Verkehrteste, was wir machen können, ist nichts zu tun. Ja. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf ganz konkrete Anweisungen eingehen, die Gott sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer gibt. Und die finden wir im Kolosserbrief ganz nah beieinander beschrieben. Da brauchen wir dann nicht groß blättern. Kolosser Kapitel 3. Vers 22. Er redet zu Sklaven. Das war nicht, dass er das gut geheißen hat, aber das war einfach eine Form von Arbeit, die es damals gab. Und da sagt er, ihr Sklaven, gehorcht in allem eurem irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Ja, wenn du eine Arbeit hast, wo jemand dir einen Auftrag gibt, dann tu es nicht nur, wenn der Chef gerade vorbeischaut, sondern tu es aufrichtig, von Herzen als dem Herrn. Ja? Aber dann sagt er auch in Kapitel 4, Vers 1, ihr Herren, also ihr, die ihr Angestellte habt, nicht Herr im Vergleich zu Dame, sondern ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Okay? Billig hier nicht in dem Sinne, wie wir es heute gebrauchen, ja, gib nur so viel, wie unbedingt nötig ist, damit es möglichst billig bleibt, ja, sondern was angemessen ist. Okay? Das ist die Anweisung, die er ihnen gibt und sagt, denk daran, auch du hast einen Herrn im Himmel. Du bist Gott gegenüber verantwortlich, egal was deine Position hier auf der Erde ist. Ja? Denn Gott geht es weniger darum, was wir tun, als wie wir es tun. Nun, generell, ja, du wirst den Satz kritisieren können und sagen können, ja, aber das sind ja Sachen, die verboten sind. Absolut. Ja, darum geht es mir nicht. Aber wenn die Arbeit jetzt nicht etwas ist, was moralisch verkehrt ist, was Gott direkt verboten hat, dann ist es weniger darum, dass er sagt, ja, ich schätze diese Arbeit mehr, ich mag die Fischer mehr als die Mechaniker oder so. Ja, nee, da haben wir keine Beschreibung. Es ist nicht, das eine ist besser als das andere, aber er schaut darauf, wie tun wir das? Tun wir es mit seiner Weisheit, mit seiner Kraft, mit unserer Abhängigkeit ihm gegenüber? Einige von diesen Diensten werden bezahlt, andere nicht. Aber wichtig ist dabei unsere Einstellung. Dass wir sagen, ich bin bereit, den Auftrag, den Gott mir gibt, zu tun. Und auch wenn ich vielleicht eine Berufung habe, zu sagen, Gott möchte, dass ich sein Wort weitergebe, dann Paulus zum Beispiel, der hat gesagt, ja, das ist meine Berufung und ich gehe dorthin, wo Gott mich haben möchte, aber ich arbeite auch, damit ich anderen nicht zur Last falle. Ja. Frage für uns ist, bin ich bereit, das zu tun, was Gott von mir möchte? Auch auf Arbeit, Studium, Unterricht, Ausbildung bezogen. Wenn nicht, was hindert mich daran? Okay. Gott erwartet nicht, dass du der Beste bist, aber dass du dein Bestes gibst. In den ganzen Anweisungen, die wir haben, und ich musste das ziemlich raffen, da ist nirgendwo die Anweisung, wir müssen der beste Elektriker sein, der beste Finanzverwalter oder Maler oder sonst was. Aber wir sollen, weil er auch unser Herz sieht, unser Bestes geben. Eins, was ich mir immer wieder persönlich in Erinnerung rufe, ich weiß, ich bin nicht der beste Prediger, aber ich predige die beste Botschaft. Du bist vielleicht nicht der Beste, was auch immer dein Beruf ist, aber du gibst dein Bestes und du verweist damit auf den Besten, ja, auf den Herrn. Das ist, was er von uns möchte. Gott hat dich geschaffen und hat dir einen Auftrag gegeben. Und er kennt unsere Fehler, unsere Versagen, unsere Sünden. Und er bietet Vergebung an. Und dann sagt er, wir dürfen zu ihm kommen, wenn wir es noch nie ihn als Heiland angenommen haben, zu ihm kommen und sagen, hey, ich habe gesehen, es war nicht nur einfach irgendwie so ganz allgemein, sondern du hast konkrete Anweisungen an mich gegeben und ich habe die völlig ignoriert. Und ich erkenne, dass ich mich vor Gott schuldig gemacht habe. Ich bekenne das und bitte ihn um Vergebung. Wenn wir es noch nie als Heiland gemacht haben, dann einen Punkt zu kommen, zu sagen, ich brauche einen Retter. Aber auch wenn wir als diejenigen, die Jesus schon als Heiland angenommen haben, wenn wir erkennen, zu sagen, ja, ich bin treu jetzt in die Gemeinde gegangen und ich lese auch meine Bibel, ich bete, aber irgendwie ist das Sonntagssache oder Frühmorgenssache, aber dann kommt der Alltag. Gott ist nicht ein Gott nur für den Feiertag, ein Gott nur für den Sabbat, ein Gott nur für den Sonntag, ein Gott nur für die Freizeit, sondern er ist unser Schöpfer und er hat uns fürs ganze Leben geschaffen. Und er möchte, dass wir unser ganzes Leben für ihn leben. Und deswegen gibt er auch ganz konkrete Anweisungen. Und vielleicht ist das, was wir heute besprochen haben, vielleicht nicht gerade das, wo du sagst, das ist, womit ich zu kämpfen habe. Vielleicht ist es das. Aber dass wir auch daraus sehen, Gott gibt ganz konkrete Anweisungen für unser Leben. Und die Frage ist, bin ich bereit, das zu tun, was Gott von mir möchte? Und habe ich dabei die ganze Schrift im Blick? Such mir nicht nur einen Vers raus und sag, ja, das ist, was Gott möchte. Ich soll ruhen und ich lese das am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, ja, und sagen, hey, da habe ich nicht das biblische Gleichgewicht. Aber schaue ich mir an, Gott, was möchtest du in der ganzen Schrift? Und da finden wir eine Ausgewogenheit. Eine Ausgewogenheit, die sagt, ich habe einen Auftrag für dich, aber ich habe auch eine Ruhe. Komm zu mir. Befolge mein Wort. Ich will das Beste für dich. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für die Ausgewogenheit, die du uns gibst. Und dass viele von uns jetzt die Zeit hatten, uns auch ein wenig auszuruhen über den Sommer. Und ich bete, dass wenn jetzt auch Schule, Studium, Ausbildung, Beruf wieder weitergeht, dass wir diese Ausgewogenheit mit uns nehmen. Dass wir bereit sind, unseren Auftrag zu erfüllen und nicht einfach nur nach dem einfachsten Weg, dem Weg des geringsten Widerstandes suchen, wo kann ich mit möglichst wenig Anstrengung durchkommen. Aber gleichzeitig auch zu sehen, dass wir nur, weil wir mehr schaffen, nicht unbedingt besser sind vor dir, sondern dass wir auch unseren Auftrag erfüllen, aber auch unsere Ruhe in dir finden. Herr, hilf uns, dieses Gleichgewicht zu finden und auch im Alltag zu bewahren. Danke, dass du uns nicht einfach nur als Maschinen geschaffen hast, die einfach nur produzieren müssen. Du hast uns als Geschöpfe in deinem Ebenbild geschaffen, zur Gemeinschaft mit dir. Und wir danken dir, dass du ein persönliches Interesse an uns hast. Und ich bete, wenn jemand hier ist und sich mehr wie eine Maschine fühlt, mehr getrieben, mehr ich muss, dass sie bei dir zur Ruhe kommen. Und ich bete auch, dass wir motiviert sind, von dem, was du für uns getan hast, auch die Aufgaben, die du uns gibst, auch so gut wir es können, zu erfüllen. Danke für die Anleitung, die praktischen Anleitungen auch, die du uns in deinem Wort gibst. Du hast Interesse nicht nur an der Ewigkeit, sondern auch an der Gegenwart und an meinem Leben und an dem Leben jedes Einzelnen hier. Und wir bitten, lass uns hören und lass uns handeln nach deinem Wort. In Jesu Namen. Amen.